Es gibt sie also, die Möglichkeiten und Ideen, gegen spekulativen Missbrauch mit Baugrund und Immobilien vorzugehen. Was es nicht gibt, ist die eine große Idee, die alle Probleme löst.
In Berlin werden Gesetze geändert. Der Senat von Berlin hat beschlossen, dass sie die großen Investoren dazu zwingen, wenn es keine Nutzung gibt, entsprechend des vorgesehenen Zweckes, dann kann zukünftig der Senat bzw. der zuständige Bezirk dieses Grundstück einem Treuhänder übergeben.
Lisa Paus, Berliner Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen und Mitglied im Finanzausschuss.
Der Treuhänder kann dieses Grundstück dann auf Kosten des eigentlichen Eigentümers sanieren, entwickeln, vermieten und kann die Kosten dann auch dem eigentlichen Eigentümer in Rechnung stellen. Wenn der Eigentümer das nicht dann zahlt, dann kann es auch weitergehen in Richtung Zwangsversteigerung, Zwangspfändung, damit tatsächlich Eigentum dem zugeführt wird, wofür es nach der Baugenehmigung und der Planung vorgesehen ist.
Hamburg hat vorgemacht, womit Berlin noch ganz am Anfang steht.
Seit 2013 sieht das Wohnraumschutzgesetz die Möglichkeit der zeitweisen Enteignung bei langem Wohnungsleerstand vor.
2017 wurde die Möglichkeit erstmals genutzt. Seit 2012 standen in der Ohlendorfstraße 6 Wohnungen leer. Sie wurden, zumindest zeitweilig, der Verfügung des Eigentümers entzogen. Der Stadtbezirk lässt sie auf seine Kosten sanieren und vermietet sie anschließend neu. Würde in München gleiches Recht gelten, könnte die Stadt genauso mit dem Grundstück in der Schwanthaler Straße 119 umgehen. Doch Überlegungen der Münchner Initiative für ein soziales Bodenrecht gehen darüber hinaus.
Also momentan ist der Bodenmarkt kaum geregelt. Das ist aus unserer Sicht ein Problem, weil Boden ist, wie viele Philosophen in der Geschichte auch immer schon festgestellt haben, eigentlich ein Gemeingut, das allen Menschen gemeinsam gehören und nicht privatisiert werden sollte. Und deshalb schwebt mir vor, dass man vielleicht daran denken sollte, das Bodeneigentum zu begrenzen, wie Dänemark das zum Beispiel macht.
Das Modell von Bernadette Julia Felsch erlaubt Bodeneigentum nur für den Eigenbedarf. Kein Eigentümer dürfte mehr als eine Wohnimmobilie besitzen. Erbt jemand ein Haus und will es nicht selber nutzen, so muss er es an die Kommune verkaufen.
Ja, dann kommt schnell der Vorwurf, das wäre doch Sozialismus. Aber ich finde, wenn man nach Dänemark zum Beispiel schaut, das ist ja auch kein sozialistisches Land, die sind auch sehr streng eben mit dem Immobilienmarkt. Also da ist es so, dass nur Leute, die ihren Wohnsitz in Dänemark haben, überhaupt in Dänemark Immobilien erwerben dürfen. Und dann ist es auch noch begrenzt. Also jede natürliche Person in Dänemark darf ein Haus besitzen, also eine Immobilie und zusätzlich ein Sommerhaus am Meer, das aber dann doch auch ziemlich streng reglementiert ist, so wie bei uns Schrebergärten oder so.
Also ich glaube nicht, dass es ein reines Thema der Marktwirtschaft ist oder des Eigentums.
6 Jahre lang leitete Elisabeth Merck, die Münchner Stadtbaurätin, das Stadtbauamt in Halle an der Saale. Die ehemalige DDR-Bezirkshauptstadt bot ausreichend Beispiele dafür, dass Grund und Boden im Besitz der Allgemeinheit nicht automatisch die beste aller Möglichkeiten ist.
Das Eigentumsrecht und das Bodenrecht sind bundespolitische Gesetzesrahmen und man muss das vielleicht auch vor einem großen historischen Hintergrund sehen. Wir sind ein Land, das 2-mal in der jüngeren Geschichte und zwar im Dritten Reich und auch danach dann in der DDR mit Enteignung starken Missbrauch getrieben hat, ja. Und das hängt, glaube ich, in diesen ganzen Verfahren uns auch nach. Und in der Kommunikation passiert ja immer der Fehler, dass dann sofort der einzelne Kleine mit seinem einzelnen privaten Eigentum sich angegriffen fühlt.
Die zweite große Frage ist das Baurecht und das Planungsrecht.
Wir haben in Berlin allein im letzten Jahr erlebt, dass 18.000 Baugenehmigungen erteilt worden sind und an dem Grundstück dann aber noch nichts, gar nichts passiert war, weder eine konkrete Planung noch irgendwelche konkreten Bauten. Auch dieser spekulative Anteil, der muss deutlich abgebremst werden, indem man Baugenehmigungen stärker zeitlich befristet und dann gegebenenfalls auch wieder entzieht, wenn offenbar kein Bauwille vorhanden ist.
Natürlich kann es gute Gründe geben, wenn ein Investor nicht innerhalb der gültigen Genehmigung mit dem Bau beginnt. Finanzierungsprobleme mit den Banken, Verzögerungen bei der Ausschreibung von einzelnen Bauleistungen oder Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Baufirmen. Nur, gegenwärtig muss ein Investor nicht einmal begründen, weshalb er nicht rechtzeitig begonnen hat. Verkürzte Fristen und Begründungen für Verlängerungsanträge von Baugenehmigungen könnten ein Baustein sein im Kampf gegen die Spekulation. Doch Elisabeth Merk richtet ihr Interesse mehr auf ein anderes Feld, den Paragraphen 34 im Baugesetzbuch.
Paragraph 34 des Baugesetzbuches regelt die Bebauung sogenannter Baulücken. Für diese braucht der Eigentümer keine spezielle Baugenehmigung, sofern sich das geplante Projekt nach Größe und Nutzungsart in die Bebauung der Umgebung einfügt.
Ja, wir haben ja seit über 20 Jahren die sozialgerechte Bodennutzung. Das ist eine städtische Satzung, die besagt, dass auf Flächen, die entwickelt werden, von Privaten 30% geförderter Wohnungsbau stattfinden muss. Es gibt aber auch durchaus viele Flächen, gerade Baulücken, die schon Baurecht haben. Und dort greift diese Satzung nicht, weil wir dazu rechtlich keine Grundlage haben. Und dort können natürlich auch ausschließlich frei finanzierte Wohnungen gebaut werden, die dann ganz oft einfach aufgrund dieser Bodenpreisentwicklung vom Finanzrahmen her Luxus sind.
Jetzt müsste man dieses Instrument erweitern auf sämtliche ausgeweitete Bautätigkeit. Also ob das Nachverdichtungen sind, ob das Schließungen von Baulücken sind, also in den sogenannten 34er Baugebiet nach § 34 Baugesetzbuch. Und das wäre Aufgabe des Gesetzgebers. Das könnte gemacht werden natürlich im Baugesetzbuch. Und das ist eins der dicken Bretter, die jetzt mal zu bohren wären.
Man müsste eigentlich dafür sorgen, dass da der Gemeinwohlaspekt eine Rolle spielt als weiteres Kriterium, das man einführen müsste ins Baugesetzbuch. Da ist ja hauptsächlich auch der Paragraph 34 wichtig. Das ist uns aber jetzt im Rahmen des Koalitionsvertrages nicht so differenziert gelungen, das so zu formulieren. Weil es Politiker gibt, insbesondere eben der Union, die sagen,
wenn jemand ein Grundstück schon besitzt, Eigentümer eines Grundstückes ist, dann gilt für mich, dann kann er erstmal natürlich damit machen, was er will. So sieht es unser Grundgesetz das auch vor.
Jan-Marco Lutschak, CDU-Bundestagsabgeordneter. Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD zum Bereich Mieten, Bauen, Wohnen.
Und dort Vorgaben zu machen, das geht ja schon in Richtung einer Enteignung dann, wenn ich dann sage, du musst aber, wenn du dort bauen willst, bestimmte Vorgaben außerhalb des Baurechts, die muss er natürlich auf jeden Fall einhalten, aber bestimmte Vorgaben ihm darüber hinaus macht, das ist dann etwas, was mit unserer sozialen Marktwirtschaft dann am Ende schwer in Einklang zu bringen ist.
Das Baugesetzbuch ist Bundesrecht. Da können die Kommunalpolitiker nur eines tun: warten und hoffen auf die nächste Bundesregierung.
Das sind kleinere Bausteine, aber sie spielen natürlich im Gesamtmarkt schon durchaus eine große Rolle.
Und der dritte Punkt ist eine steuerrechtliche Frage. Es ist ein Skandal in diesem Land, dass ein privater Investor, der ein Mietshaus kauft, der hält das Objekt 10 Jahre, nach 10 Jahren verkauft er das und veräußert es und zahlt für diese Gewinne, die er nur aufgrund der Bodenwertsteigerung zustande kommt, zahlt er keinen Cent Steuern.
Die Spekulationssteuer soll den kurzfristigen, spekulativen Weiterverkauf einer Immobilie weniger attraktiv machen. Der Wertzuwachs zwischen Kauf und Verkauf wird nach dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert. Nach 10 Jahren im Besitz des Eigentümers entfällt diese Steuer und der Gewinn ist steuerfrei.
Großinvestoren kalkulieren die Spekulationssteuer beim Verkauf innerhalb dieser Spekulationsfrist natürlich in ihrem Preis mit ein. Nicht nur Linke und Christian Stupka fordern die Abschaffung der Frist. Dann wären auch die legalen Geschäfte der Vermögensverwaltung AAVY Family Office Vergangenheit.
Mit unbebauten Grundstücken spekulieren. Verdoppeln Sie Ihr Vermögen alle 10 Jahre. Wir erklären Ihnen, wie das funktioniert.
Ich glaube nur, dass wir mit der Spekulationsfrist und der Abschaffung dieser Spekulationsfrist an dieser Stelle nicht weiterkommen, weil das ein zu grobes Instrument ist, wo wir viele Fälle dann eben, wo es eben einen berechtigten Grund gibt, innerhalb dieser 10-Jahres-Frist zu verkaufen oder beziehungsweise nach dieser 10-Jahres-Frist zu verkaufen, wo wir einfach nicht trennscharf auch unterscheiden können. Und deswegen glaube ich, diese 10 Jahre, das ist schon etwas, wo man sagen kann, das ist eine vernünftige Lösung, wo es in aller Regel dann auch nicht mehr um Spekulationen geht. Deswegen bin ich nicht für eine Abschaffung dieser 10-Jahres-Frist.
Ganz akut natürlich das Thema Wie wird reformiert die Grundsteuer, die ja völlig veraltet ist in ihren Bemessungsgrundlagen? Und da gibt es gute Ansätze, die eine Umkehrung in der Betrachtung, also die rein auf den Boden abzielen.
Wir haben uns mit der Bodenwertsteuer jetzt auf einen ganz konkreten Vorschlag festgelegt.
Henry Wilke, Stadtplaner und Referent für Siedlungsentwicklung beim NABU.
Wir wollen ja keine neue Steuer, wir wollen nur die Grundsteuer, so wie sie jetzt ist, reformieren. Im Kern geht es dabei um die Frage der Bemessungsgrundlage. Was ist eigentlich die Bemessungsgrundlage? Momentan ist es das Grundstück und das Gebäude, obwohl es ja nicht Grundsteuer heißt. Also vom Namen her ist das Gebäude eigentlich gar nicht inkludiert. Für viele ist nur vorstellbar, dass das Gebäude mit drin sein muss. Bodenwertsteuer oder Bodensteuer bezieht sich einfach auf die Tatsache, dass wir das Gebäude nicht besteuern wollen und nur auf den Bodenwert abzielen.
Mehrfamilienhäuser würden entlastet. Unbebaute Grundstücke dagegen würden deutlich höher belastet.
In meiner Partei gibt es viele, die die Bodenwertsteuer sehr interessant finden. Ich freue mich auch auf die Debatte.
Der Vorschlag des NABU für eine Bodenwertsteuer hat viele Unterstützer. Lisa Paus, die grüne Bundestagsabgeordnete, gehört eher nicht dazu.
Meine Sorge ist jetzt nur, dass je nachdem, wie man sie eben ausgestaltet, definitiv nicht alle Probleme löst, weil das dazu führen kann, dass kleine Leute, die aber irgendwie ein Grundstück, wie auch immer, wahrscheinlich hauptsächlich geerbt haben, dass die dann, weil die Bodenwertsteuer eben auf jedes Grundstück gleich hoch ist, egal ob es bebaut ist, ob man daraus Mieterträge, Pachterträge oder irgendwas bezieht oder nicht. Wenn die Bodenwertsteuer eben auf jedes Grundstück gleich ist, dann haben sie automatisch dann diese Effekte, dass die Kleinen, die sich jetzt nicht überheben wollen in einer riesengroßen Investition, aber gleichzeitig die Steuer nicht zahlen können, das Grundstück verkaufen werden. Und sie haben dann in der Situation wahrscheinlich erstmal einen hochspekulativen Start an der ganzen Angelegenheit.
Momentan lohnt sich das Spekulieren mit Grundstücken, zumindest was die Grundsteuer angeht, weil man gewissermaßen durch eine niedrig bleibende Grundsteuer belohnt wird. Das ist eigentlich ein Signal, ihr müsst nicht bauen, ihr könnt ruhig spekulieren. Wenn aber nur der Wert des Grundstücks, der sich nämlich maßgeblich aus der Frage speist, was ich da bauen kann, wenn also nur der Wert Grundlage für die Besteuerung ist, würde sich die Grundsteuer nach der Bebauung nicht ändern und macht somit Spekulationen weniger attraktiv.
Die Bodenwertsteuer ist also nichts anderes als eine veränderte Form der heutigen Grundsteuer. Die laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 ohnehin reformiert werden muss.
Wir haben jetzt eine Aufgabe vom Bundesverfassungsgericht bekommen. Die ist sportlich, die ist sehr ehrgeizig. Bis 2019 müssen wir ein neues Regelungsmodell finden. Für mich ist dabei ganz entscheidend, dass die ganze Reform aufkommensneutral erfolgen muss. Es darf nicht dazu führen, dass junge Familien, Eigenheimbesitzer zusätzlich belastet werden und vor allen Dingen auch, dass nicht Mieter noch mehr belastet werden. Wir haben jetzt im Koalitionsvertrag eine Neuauflage der Grundsteuer C jetzt angedacht, wo wir den Kommunen die Möglichkeit geben wollen, über eine solche steuerliche Belastung von erschlossenen, bebaubaren Grundstücken hier auch nochmal einen Anreiz zu schaffen und auch einen Druck auch zu machen, letztlich dann diese Bebauung auch vorzunehmen und darüber dann die Spekulation auch einzudämmen.
Heute gibt es die Grundsteuer in zwei Varianten. Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen, Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke.
Die Grundsteuer C soll brachliegende Baugrundstücke treffen und höher sein als die Grundsteuer B. Ein alter Hut, sagen die einen. Jene Idee von Hans-Jochen Vogel damals, vor 55 Jahren. Nicht umsonst ist er gescheitert am Widerstand von FDP und Union.
Sie hat nicht dazu geführt, dass schneller gebaut wurde. Im Gegenteil. Kleine Grundbesitzer mussten verkaufen, wenn ihnen das Geld zum Bauen fehlte. Davon profitierten große Spekulanten, die noch mehr Boden kaufen konnten. Der Preisanstieg von Bauland wurde nicht gebremst. Außerdem hatten Gemeinden das Recht, die Steuer nach ihren örtlichen Notwendigkeiten zu erhöhen oder zu verringern. Unzählige Prozesse waren die Folge.
Richtig, sagen die anderen. Man muss die Steuer eben besser ausgestalten. Die Argumente für und wider ließen sich fortsetzen. Gegen jeden Vorschlag ist sofort der passende Einwand parat. Wie beim Erbbaurecht, wie bei der Bodenwertsteuer.
Ich glaube, wir kommen jetzt an dem Punkt, jetzt muss ich ganz eingreifen, nicht weiter. Wir haben jetzt die Wortmeldungen abgeschlossen. Ich schlage vor, dass wir die Sitzung jetzt an diesem Punkt auch beenden, weil ich glaube, es sind alle Argumente ausgetauscht. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, also die Voraussetzungen für das Enteignungsverfahren sind momentan noch nicht gegeben. Wir müssen das bayerische Enteignungsgesetz ändern. Das können wir vielleicht alle bei den nächsten Wahlen tun. Dann, aber trotzdem, wenn Sie mitnehmen, es ist uns wirklich wichtig, dass man wirklich alle Daumen an Schrauben ansetzt bei der Spar 119.
Seit zweieinhalb Stunden geht es im Münchner Westend hin und her mit Argumenten und Gegenargumenten. Wut, Enttäuschung, Ernüchterung machen sich breit. Aber auch Kampfeslust. Sicher ist nur, enteignen wird die Stadt den Besitzer des Hauses in der Schwanthaler Straße 119 nicht. Natürlich ist Jörg Runte von El Caracol, der Wohnprojektinitiative, enttäuscht. Andererseits, so recht daran geglaubt hatte er schon vorher nicht mehr.
Naja, das Nächste, was eigentlich noch ansteht, dass man das schon auch den Mitmenschen sozusagen aus seinem persönlichen Umfeld mal mitteilt, was er eigentlich sozusagen mit seiner Immobilie in der Stadt, weil er wohnt nicht direkt in der Stadt, was er damit eigentlich macht. Also ich meine, das machen wir eigentlich ungern, aber viel mehr ist da eigentlich nicht möglich. Sagen wir mal, was, vielleicht eine kleine Kundgebung oder sowas, wo wir das einfach mal zeigen oder einen Flyer. Ja, man muss auf solche Menschen, finde ich, irgendwie den Druck erhöhen.
Der Streit um das Döner-macht-schöne-Haus in der Schwanthaler Straße wird weitergehen. Irgendwann wird das Grundstück wohl verkauft werden. Der Eigentümer wird trotz Abgaben und Strafzahlungen einen Gewinn erzielen. Denn welche Maßnahme die Politiker auch immer beschließen würden, jeder, der heute mit Baugrund spekuliert, wird ausreichend Zeit haben, seinen Gewinn mitzunehmen. Denn die Wege der Veränderung sind lang. Aber vielleicht wird der Wohnungsmangel heute einen Aufbruch markieren. Dann wäre für die Zukunft etwas gewonnen. Bis dahin wird vielleicht auch El Caracol, die Wohnprojektinitiative, ein Grundstück oder Haus in München gefunden haben. Und das Mietshäuser-Syndikat wird um ein weiteres Projekt gewachsen sein.
Sie hörten ein lukratives Geschäft. Ein Feature über Spekulation mit Bauland von Rainer Schwocho. Es sprachen Antje von der Ahe, Robert Glatzeder und Joachim Schönfeld. Produktion und Regie, der Autor. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2018.